Die Radio Wissen. Update.
Ich verstehe es ernsthaft nicht. Wir haben auch keine plausible Erklärung der GDL. Sie hat uns das Scheitern erklärt, ohne dieses Scheitern zu begründen.
Wofür wir kein Verständnis haben, ist, dass der Bahnvorstand sich eine Welt zurechtmacht und alles rosa-rot malt, nur weil er glaubt, dass damit die GDL den schwarzen Peter hat.
Bahnvorstand Ulrich Weber und GDL-Chef Klaus Wieselski geben sich unversöhnlich. Viele tausend Bahnfahrer haben es zu spüren bekommen. Seit heute läuft Streik Nummer 7 der Lokführergewerkschaft auch im Personenverkehr der Deutschen Bahn. Nach einer Lösung im Streit zwischen Bahn und Gewerkschaft sieht es im Moment nicht aus. Das Thema im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Was besonders bitter für uns ist, sie wechseln zur Konkurrenz, zum Fernbus. Und wir müssen dann hart dafür kämpfen, diese Kunden wieder zurückzugewinnen.
Die Bahn verliert nach Worten eines Sprechers Kunden durch den Streik. Ob sie mit Schuld ist an den Lokführerstreiks, ist aber unklar und abhängig davon, wer gefragt wird. Was wir wissen ist, dass heute gut 2/3 der Fernzüge und auch sehr viele Regionalverbindungen ausgefallen sind und bis morgen Abend um 21 Uhr wohl auch weiterhin die meisten Bahnen nicht fahren werden. Betroffen ist auch, wer mit dem Auto unterwegs ist. Durch die Lokführerstreiks gab es heute mehr Staus als sonst. Was niemand weiß, wie sieht es genau aus im Streit zwischen Bahn und Lokführern der GDL? Denn was von den Beteiligten kommt, ist komplett unterschiedlich. Für Bahnvorstand Weber ist im Streit um die einzelnen Berufsgruppen bei der Bahn alles geregelt.
Zugbegleiter, Bordgastronomen, Disponenten, Lokrangierführer. Das haben wir in mühevoller Kleinarbeit getan. Dazu gibt es Papiere, Texte. Von daher großes Unverständnis auf unserer Seite, dass die GDL das nicht querschreibt.
Ganz anders Gewerkschaftschef Wieselski.
Wenn der Bahnvorstand von einem Papier spricht, das wir unterschreiben sollen, dann ist das eben etwas, was nicht real ist in dieser Welt. Wenn einer ein Papier hinlegt und die Unterschrift draufsetzt, ist das noch lange nicht ein Tarifvertragswerk oder ein Zwischenergebnis.
Der Knackpunkt im Streit war letzte Woche aus Sicht der Gewerkschaft das Gehalt für Rangierlokführer. Für die soll die Bahn weniger Geld eingeplant haben als für alle anderen. Doch neben dem Streit ums Detail geht es auch um Zeit. Gewerkschafter Wieselski fühlt sich hingehalten von der Bahn.
Unsere Mitglieder verstehen das sehr wohl. Die haben begriffen, dass der Bahnvorstand die Verhandlungsdelegation hinhält und auf Zeit spielt und aufs Tarifeinheitsgesetz wartet.
Das Tarifeinheitsgesetz ist im Kern darauf angelegt, kleinen Gewerkschaften wie der GDL Einfluss zu nehmen. Es soll im Mai im Bundestag beschlossen werden und im Sommer in Kraft treten. Bahnvorstand Weber weist den Vorwurf zurück, Zeit zu schinden.
Es wäre ja geradezu fahrlässig von uns, Streiks zu riskieren mit Millionen Schäden, nur um nicht fertig zu werden. Wir wollen ein Ergebnis, wir wollen Ruhe in den Unternehmen.
Zumindest heute haben wohl weder die Bahn noch die Gewerkschaft einen Schritt aufeinander zugemacht. Ob auf den Streik Nummer 7 auch Streik Nummer 8 kommt, ist deshalb noch nicht klar. Und auch noch nicht geklärt ist, ob es Streik bei der zweiten Gewerkschaft EVG gibt. Die verhandelt aber noch.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Also ich finde, die Bahn müsste sich bewegen. Ich bin froh, dass es Gewerkschaften gibt, die sich noch engagieren, auch wenn ich da heute drunter leide.
Das ist ein Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen Gewerkschaften und ich kann nicht nachvollziehen, dass das auf dem Rücken der Fahrgäste ausgetragen wird.
Finde ich blöd. Die Leute sind betroffen und das ist einfach eine Schweinerei, die dann zusätzliche Kosten haben, irgendwie anderweitig zur Arbeit kommen müssen mit PKW oder Mitfahrgemeinschaft oder so. Also es ist sehr egoistisch von den Streikenden meiner Meinung nach.
Viele Bahnfahrer sehen es kritisch, dass die Lokführer sie stehen lassen. Das wird natürlich auch im Netz diskutiert. Auf tagesschau.de schreibt User Pandora0611, es geht nicht um 5% mehr Lohn und eine Stunde kürzere Arbeitszeit. Das sind Nebensachen. Es geht um Macht. Auf Twitter regt sich Userin Frauenmann auf, zum 7. Mal Bahnstreik ist man bei der DB einfach zu blöd, Eingeständnisse zu machen und endlich auf die Streikenden zuzugehen? User Bakunin sieht es so. Auch wenn so richtige Streiks in der alles reibungslos Deutschland geht es gut Republik eigentlich keinen Platz mehr haben und sich selbst der geschasste Bürger fast einstimmig auf die Seite der Viehhalter schlägt, durchhalten GDL. Ihr erweist der Republik einen Dienst, auch wenn die Republik das nicht erkennt. Dagegen findet User Autograf bei tagesschau.de, mal ist es das Wetter, dann ein Personenschaden oder jetzt eben ein Streik. Wie will man so viel Reisende gewinnen? Gerade die Lokführer müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie mehr als jeder andere darauf angewiesen sind, dass die Bahn attraktiv bleibt. Sonst können sie ihren Zugführerschein an der Wand einrahmen. Grübelmonster nimmt es mit Humor. Die gute Nachricht, die Ersatzverkehr-Busfahrer sind nicht in der GDL.
Was sonst noch wichtig war?
Die Bundesregierung will das mutmaßliche Pannengewehr G36 bei der Bundeswehr austauschen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen beruft sich dabei auf ein Gutachten, an dem unter anderem die Bundeswehr mitgearbeitet hat.
Den Schluss, den ich aus diesem Abschlussbericht ziehe, ist, dass das G36, so wie es heute konstruiert ist, keine Zukunft in der Bundeswehr hat.
Im Verteidigungsausschuss des Bundestages gab es heute kritische Fragen zu dem Gewehr, unter anderem von linken Politiker Jan von Aken.
Wir haben den Eindruck, irgendwer hat die schützende Hand über die Waffenfirma Heckler & Koch gehalten und ich möchte wissen, wer und warum und wie lange.
Die Bundeswehr hat Probleme mit der Treffsicherheit des Gewehrs eingeräumt, insbesondere wenn es zu warm wird. Die Opposition bewegt vor allem auch die Frage, wer wann im Verteidigungsministerium von den Problemen wusste. Sie sollen auch schon von der Leyens Vorgänger Thomas de Maizière bekannt gewesen sein. Die EU knöpft sich den zweiten Milliardenkonzern innerhalb einer Woche vor. Die EU-Kommission geht mit einer Beschwerde gegen den russischen Energiekonzern Gazprom vor. Aus Sicht von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager missbraucht Gazprom seine Marktmacht.
Unseren Informationen zufolge hat Gazprom in 5 Ländern ungerechtfertigt hohe Preise verlangt. In Estland, Lettland, Litauen, Polen und Bulgarien.
Die EU-Kommission geht davon aus, dass Gazprom den Markt für Gas in diesen Ländern abschotten will. Die russische Regierung kritisiert das Verfahren. Es ist nach den Worten Vestagers nicht politisch motiviert, soll also nichts mit den Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise zu tun haben. Vor einer Woche hatte die EU schon gegen Google offiziell eine Beschwerde abgegeben. Der US-Konzern soll dafür sorgen, dass Konkurrenten in seinen Suchergebnissen nicht durchkommen. Im Jemen wird weiter gekämpft. In dem Land im Nahen Osten soll es weitere Luftangriffe gegeben haben, trotz der Ansage des Bündnisses um Saudi-Arabien, dass die Militäreinsätze offiziell beendet sind. Im Jemen haben Rebellen die Regierung gestürzt und die Macht übernommen. Sie werden angeblich vom Iran unterstützt. Verkehrsminister Alexander Dobrindt will Carsharing fördern. Sein Ministerium arbeitet an einem Gesetz, das unter anderem Extraparkplätze für die Autos vorsieht. Aus Berlin berichtet darüber Sabine Müller.
Kommen Dobrindts Vorschläge wie geplant, müssen sich die Bürger an ein neues Verkehrsschild gewöhnen. Zum altbekannten Parkplatzhinweis, dem weißen P auf blauem Grund, käme ein Zusatzschild mit einem geteilten Auto und 4 Menschen, das darauf hinweist, dass ein Parkplatz nur von Carsharing-Fahrzeugen benutzt werden darf. Der Verkehrsminister will es Städten erlauben, solche Parkflächen einzurichten und dafür keine Gebühren zu verlangen. Carsharer würden also gratis parken. Laut Plan soll das neue Gesetz im nächsten Jahr in Kraft treten und überall dort gelten, wo es Carsharing-Anbieter gibt. Das sind knapp 500 Städte und Gemeinden. In Deutschland machen mehr als 1 Million Menschen beim Carsharing mit. Über 15.000 Fahrzeuge sind registriert.
Was noch wichtig wird.
Der Tod von vielen 100 Flüchtlingen wird Thema für die Entscheider in der EU. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer treffen sich morgen zu einem Sondergipfel in Brüssel. Es geht um einen 10-Punkte-Plan, der unter anderem wieder mehr Rettungseinsätze im Mittelmeer vorsieht. Außerdem sollen auch die Boote von Schleppern, zum Beispiel in Libyen, zerstört werden. Der Gipfel ist eine Reaktion auf das Schiffsunglück mit wohl mehr als 900 Toten am Wochenende. In der Bundesregierung hat es zu dem Thema eine Kehrtwende gegeben. Unter anderem Innenminister Thomas de Maizière hat sich jetzt für mehr Rettungseinsätze ausgesprochen. Vorher war er strikt dagegen. Der Bundestag hat heute über das Thema debattiert. Vorgestern gab es schon Treffen von EU-Ministern.
Und sonst in der Welt?
Dass in den Textilfabriken in Bangladesch nach wie vor schlechte Arbeitsbedingungen herrschen, bestätigt ein neuer Bericht von Human Rights Watch. Die Menschenrechtsorganisation hat jede Menge Verstöße gegen den Arbeitsschutz aufgelistet. Besonders in der Bekleidungsindustrie werden demnach Arbeiter eingeschüchtert und zu Mehrarbeit genötigt. In dem Bericht steht, dass es keinen bezahlten Mutterschutz gibt und Löhne zum Teil verspätet, unvollständig oder gar nicht bezahlt werden. Außerdem würden Frauen von ihren Vorgesetzten häufig sexuell belästigt. In Bangladesch arbeiten etwa 4 Millionen Menschen in der Textilbranche. Die Ware geht hauptsächlich nach Europa und in die USA. Vor 2 Jahren war ein marodes Hochhaus mit mehreren Textilfabriken eingestürzt. Mehr als 1.100 Mitarbeiter kamen ums Leben, mindestens 2.000 wurden verletzt. In China wird so einiges gefälscht. Uhren, Turnschuhe, Handtaschen und auch Kondome. Wie die Zeitung Shanghai Daily berichtet, hat die Polizei jetzt 9 Mitglieder eines Kondomfälscherrings verhaftet und 3 Millionen gefälschte Kondome konfisziert. Die waren zudem mit gefährlichen Mengen an Schwermetallen belastet. Die Betrüger sollen im letzten Jahr mit den gefälschten Kondomen, vor allem der Marke Durex, umgerechnet fast 2 Millionen Euro verdient haben. Offenbar haben sie die Kondome in kleinen Hinterhofwerkstätten selbst hergestellt, und zwar aus minderwertigen Materialien, und dann über das Internet an Großhändler verkauft. In China sind Kondome ziemlich teuer. Deswegen tauchen immer wieder gefälschte Verhütungsmittel auf, die meist winzige Löcher haben. Gesundheitsexperten halten sie für eine der Ursachen dafür, dass es in China immer wieder neue HIV-Ansteckungswellen gibt. Das vorneweg, Juristen halten die Aktion eines Politikers aus Tschechien für Unsinn. Der EU-Abgeordnete der Partei der Freien Bürger hat einen eigenen Staat ausgerufen. Er liegt im Niemandsland zwischen Kroatien und Serbien und hat den Namen Liberland. Kroatien und Serbien haben angeblich kein Interesse an dem 7 Quadratkilometer großen Stück Land. Der Politiker sagt, dass es in dem neuen Staat keine Steuern geben soll. Da habe er sich von Kleinstaaten wie Monaco und Liechtenstein inspirieren lassen. Bei der Neugründung handelt es sich offenbar um eine Satireaktion. Nach Angaben des tschechischen Politikers hat er schon 250.000 Anfragen von Menschen, die Staatsbürger von Liberland werden wollen. Der Staat hat eine Internetseite und ein Motto. Es lautet Leben und Leben lassen.
Wissensnachrichten.
Habe ich das wirklich erlebt oder bilde ich mir das nur ein? Wer diesen Gedanken kennt, der hat sie vielleicht auch schon mal gehabt. Falsche Erinnerung. Das ist ein Phänomen, das besonders oft bei Menschen mit psychischen Erkrankungen ausgeprägt ist. Es kann aber auch davon kommen, wenn man zu viel kifft. Spanische Wissenschaftler haben das jetzt herausgefunden. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten weiß da genaueres. Wie haben die Wissenschaftler das denn getestet?
Dafür haben sie 2 Gruppen gebildet, die Cannabiskonsumenten und eine Kontrollgruppe. Die bekamen jeweils Listen mit Wörtern vorgesetzt, die sie sich merken sollten. Und dann wurden ihnen die Listen wieder weggenommen und sie bekamen neue Listen. Und da haben die Wissenschaftler unter die schon bekannten Wörter neue Wörter gemischt, die teilweise recht ähnlich waren. Und aus diesen Listen mussten die Probanden die richtigen rausfischen.
Und jetzt lass mich mal raten, das konnten besser die Leute, die nicht gekifft haben, ja?
Na, zumindest spielte denen ihr Hirn weniger Streiche. Also die Cannabis-Gruppe, die glaubte häufiger bei den neuen Wörtern, dass sie die schon mal vor sich liegen hatten. Die hatten also eher diese falschen Erinnerungen. Und dabei war es auch nicht entscheidend, ob die zum Beispiel schon länger nicht mehr geraucht hatten. Im Hirnscan zeigte sich dann auch, dass bei der Cannabis-Gruppe bestimmte Hirnareale weniger stark durchblutet, also aktiv waren. Und diese Hirnareale sind dafür verantwortlich, dass wir Erinnerungen richtig abspeichern, also von unserem Kurz- ins Langzeitgedächtnis übertragen.
Was fangen denn die Forscher jetzt mit dem Ergebnis an?
Na, mal ganz überspitzt gesagt, wenn du Schwierigkeiten hast zu unterscheiden, ob etwas tatsächlich passiert ist oder ob du dir nur einbildest, dass es passiert ist, dann wäre zum Beispiel auch eine Frage, ob du zum Beispiel als Zeuge vor Gericht was taugst. Aus medizinischer Sicht gäbe es auch noch neue Fragen, zum Beispiel, wie sich der Cannabiskonsum auf spätere Erkrankungen auswirkt, die man im hohen Alter bekommt, zum Beispiel Demenz oder Alzheimer. Das müsste jetzt noch weiter untersucht werden.
Also bei Kiffern kann alles ziemlich schnell ziemlich ungenau werden. Die Wissenschaftler haben sich aber auch beschäftigt mit einem Thema, wo es um ganz große Genauigkeit geht. Vor einem Jahr haben sie die weltweit genaueste Atomuhr vorgestellt und jetzt haben sie noch einen draufgelegt.
Sie haben nämlich Störfaktoren so weit eliminiert, dass ihre Atomuhr jetzt noch 3-mal exakter geht. Soll heißen, dass die Uhr selbst in 15 Milliarden Jahren nicht mal eine Sekunde nachgehen würde. Erreicht wird es dadurch, dass sie die Uhr jetzt besser nach außen abschirmen und gegen zu hohe Temperaturen schützen. Dann können die Atome in Ruhe ihre 430 Billionen Mal pro Sekunde schwingen, was die Atomuhr am Ende so genau macht. Das hilft uns wiederum zum Beispiel beim Autofahren, genauer gesagt unseren Navis. Denn so können selbst winzigste Zeitunterschiede, die dabei entstehen, wenn mehrere Satelliten im All mit unserem Navi kommunizieren, ganz genau erfasst werden.
Wir haben jetzt über Erkenntnisse von besonders schlauen Menschen geredet. Jetzt kommen wir zu besonders schlauen Tieren und dazu zählt der Glasflügelschmetterling.
Denn der ist nahezu unsichtbar. Seine Flügel sind zwar durchsichtig, müssten das Licht ja aber trotzdem irgendwie reflektieren, wie wir das zum Beispiel von Fensterscheiben kennen. Tun sie aber nicht. Wissenschaftler vom Karlsruher Institut für Technologie haben das Geheimnis jetzt gelüftet. Die Schmetterlingsflügel haben unregelmäßige Nanostrukturen auf ihrer Oberfläche und dadurch wird nur sehr, sehr wenig Licht reflektiert. Je nach Blickwinkel nur zwischen 2 und 5%. Bei einer Glasscheibe sind es je nach Blickrichtung zwischen 8 und 100%.
Tina Kiesling war das aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend ist es zum Teil bewölkt, an manchen Stellen kann es etwas regnen, sonst gibt es aber auch noch ein paar Sonnenstrahlen. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 5 und 0 Grad, leichter Frost ist auch noch möglich. Morgen zeigt sich immer mal wieder die Sonne und es wird insgesamt trocken, nur Richtung Alpen auch mal Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 19 Grad, im Bergland und ganz im Süden zwischen 9 und 14 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.